Der Text für die Predigt von Andreas Schäfer steht in Lukas 8 und wir lesen die Verse 1 bis 21. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen soll. So seht nun darauf, wie ihr zuhört. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir tatsächlich zu deiner Familie gehören dürfen als Menschen, die dein Wort erreicht hat. Danke für deine ewig gültigen und lebensbringenden Worte, durch die auch wir wiedergeboren wurden, so dass wir Brüder und Schwestern von dir sein dürfen. Danke, dass du jeden Tag mit uns reden möchtest. Dass wir tatsächlich wie diese Bäume sind, die am Wasser stehen, dass wir diese Flatrate deiner Worte haben. Und gleichzeitig weißt du auch, was alles verhindert, dass diese Worte in unserem Herzen ankommen, dass sie Frucht bringen in unserem Leben. Du weißt, wo der Feind auch in der letzten Woche erfolgreich war. Und wir wollen dir heute Morgen ganz neu unsere Herzen geben und dich um deine Gnade bitten, dass du fruchtbaren Boden schenkst. Und wir bitten das nicht nur für uns, wir bringen dir genauso unsere Kinder. Wir danken dir für das viele Gute, was sie hier hören und empfangen, für das, was sie alles wissen. Und Gleichzeitig siehst du, wie umkämpft ihre Herzen sind. Und wir bitten dich von Herzen, tu ihnen ihr Herz auf für dein Wort. Und wir beten das auch für unser Land. Uns berührt es, wenn wir lesen, wie die Menschen aus allen Städten damals kamen, um dich zu hören. Wir erleben das so anders und wollen dich umso mehr bitten, dass wir nicht müde werden, nicht träge werden, nicht aufhören, selbst dieses Wort zu säen und als Licht in dieser Welt zu leuchten. Wir bringen dir die ganzen Familien, die zu Gast waren in diesen Tagen. Wir wollen dich bitten, dass du ihr Ankommen zu Hause segnest, ihren Start. Danke, dass du nicht nur hier bist auf der Lahö, sondern in jedem dieser Häuser. Und gleichzeitig weißt du auch, was uns alle heute Morgen beschäftigt, bewegt, belastet, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, was uns Not macht und Mühe. Und wir wollen mit all dem zu dir kommen und wir wollen dir vertrauen, dass du gerne und reichlich gibst. Herr Jesus, wir danken dir, wir loben und wir ehren deinen Namen. Amen.
Lukas, was siehst du? Was die anderen beiden sehen, das ist ein extra Thema. Nämlich Matthäus und Markus, die auch dieses vielen von uns gut bekannte Gleichnis vom Sämann haben. Aber es ist ja immer das Spannende, wie diese Evangelisten, gelenkt durch den Heiligen Geist, diese Texte sehen. Die haben ja immer einen besonderen Bau drumherum. Matthäus, Kapitel 13, dem großen Gleichnis, Kapitel Markus, Kapitel 4. Und jetzt hier unser Lukas in Kapitel 8. Und Lukas in Kapitel 8 hat dieses Gleichnis noch einmal in einer besonderen Weise in den Fokus genommen. Was siehst du, Lukas? Lukas sagt, ich sehe zuallererst eine Zäsur. Ich sehe eine Zäsur. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und die 12 waren mit ihm. Das ist so ein Text zum Auftakt zu einer neuen intensiven Phase. Und diese neue intensive Phase, die Lukas hier sieht, ist die Phase der Verkündigung des Reiches Gottes durch Jesus Christus. Mit großer Intensität, mit einer ganz deutlichen Hingabe, mit einem herausragenden Engagement ist Jesus unterwegs. Nicht nur mal so ein ganz klein wenig am Rand, sondern er geht intensiv hinein in Städte und Dörfer. Und ja, es heißt noch einmal tatsächlich dann in Vers 4, als nur eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, rede ein Gleichnis. Und ein drittes Mal lesen wir dann in Vers 19, es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und sie konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Drei Bilder von Städten, Dörfern, Menge. Ja, tatsächlich, jetzt geht's darum, diese Einladung weiterzugeben. Und der Einladende, das ist natürlich er selber. Er, Jesus Christus. Er ist dieser Sämann. Er ist der, der hier dieses Wort weitergibt. Und er nimmt dieses Gleichnis und wir kennen es, wie diese Saat ausgesät wird und auf den Weg fällt und auf den Felsen, auf die Dornen, auf gutes Land. Das ist Jesus. Jesus steht in der absoluten Mitte und ihn sieht Lukas, wie er sich darum kümmert, dass Verkündigung, das Evangelium geschieht und dass Menschen zum Reich Gottes kommen. Was heißt denn zum Reich Gottes kommen? Nachher in der Auslegung vom Gleichnis vom Sämann sagt er es so wunderbar, so deutlich, nämlich in Vers 12, dass das geschieht, dass sie glauben und selig werden. Das heißt, zum Reich Gottes kommen. Das heißt, in die Beziehung eintreten zu Jesus Christus. Das heißt, mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist das, was hier Lukas sieht. Wenn Lukas das aber sieht, dann sieht er eben auch, dass der Sämann ein sehr beschränktes Erfolgsfazit vorweisen kann. Denn tatsächlich, da braucht man nun keine große Mathematik, es sind hier 3 von 4 Bereichen negativ besetzt. Nun kann man sagen, das ist noch prozentual, wie auch immer, ein bisschen mehr Weg als Dorn und so. Darum geht's gar nicht. Allein von der Dichte sind 3 von 4 negativ besetzt. Es ist einmal der Weg, es ist einmal der Fels, es sind einmal die Dornen und dann gibt's Gott sei es gedankt, noch das gute Land. Aber 3 von 4 stehen unter einem abweisenden, nicht erfolgreichen Verhalten gegenüber dem Sämann und seiner Saat. Und das ist natürlich etwas, was Lukas ebenfalls sieht. Das sieht er auch. Das Evangelium wird in die Städte und Dörfer, das Evangelium wird in die Menge gebracht, die Menge ist sogar da und reagiert, aber der Erfolg in Anführungszeichen ist doch schwer überschaubar. Es gibt Kampf um das Wort Gottes. Ja, der Sämann benennt sogar den ganz deutlichen Gegenspieler, er benennt ihn den Teufel, der hier dieses Wort, das ausgesäte Wort, nicht zur Wirkung kommen lässt. Und natürlich kennen wir auch diesen Gedankengang, dass wir merken, so einfach scheint der, das Wort Hörende, nicht disponiert zu sein für das Evangelium. Das läuft nicht einfach so durch. Das lief damals nicht so durch und das läuft heute nicht so durch. Thiele gesagt, man spürt dem Sämann eine gewisse Wehmut ab. Das mag sein, dieses Wahrnehmen, dass das rettende Evangelium, die rettende Botschaft tatsächlich nicht ankommt. Das ist schon was Außergewöhnliches und Besonderes. Und das hat Matthäus, das hat Markus und das auch Lukas. Wann liegt das denn? Wann liegt das denn? Und nun erkennen wir im Evangelium schon zwei Nuancen und die sind beide wichtig. Die eine Nuance ist natürlich, dass ich das Evangelium nicht will. Die gehört dazu. Das Ablehnen des Evangeliums, das Ablehnen Gottes, das Ablehnen der rettenden Botschaft von Jesus Christus hängt mit dem Nichtwollen des Menschen zusammen. Und für dieses Nichtwollen des Menschen kommt bei allem Wissen um das Teuflische und um all die Geisteswelten, kommt eine Eigenverantwortung in das Leben der Menschen hinein. Ja, das wird bei allem anderen nicht aufgehoben, das bleibt bestehen. Sie haben das nicht gewollt. Und das steht damals da und das steht heute da. Aber hinter diesem Nichtwollen entdecken wir aus einer heilsgeschichtlichen Perspektive hier bei Jesus natürlich nochmal etwas anderes, nämlich, dass sie es auch nicht verstehen sollen. Und das nicht verstehen sollen, das hängt mit dem zusammen, was wir tatsächlich erst viel, viel später im Evangelium, dann im Römerbrief ein Stück weit kapiert und verstanden haben, dass dieses Zurückgenommensein des auserwählten Volkes und das Hineingenommensein der Völkerwelten mit diesen einzigartigen Plänen unseres Gottes zusammenhängt, die am Ende von Römer 11 dann zum großen Staunen führen. Was hat Gott sich da alles ausgedacht und gemacht? Nur das Nicht-Sollen hebt das Nicht-Wollen nicht auf. Und diese beiden Welten, die werden hier ganz kurz touchiert und die sieht Lukas, die sieht Lukas. Soweit so klar. Jetzt fragen wir nochmal. Lukas, was siehst du? Lukas, was siehst du? Und dann würde Lukas sagen mit Lukas 8, ich sehe noch was ganz anderes. Ich sehe nämlich, wie sich ein völlig neues, wahres Volk Gottes formiert. Ich sehe einen Prozess, wo etwas ganz Erstaunliches sichtbar wird. Dass bei aller mehrheitlichen Ablehnung mit Wollen und Soll, dass bei aller mehrheitlichen Ablehnung etwas ganz Besonderes geschieht. Nämlich, dass ein neues Volk, eine neue Gruppe, ein neues Sein entsteht. Und das sieht Lukas hier in Lukas 8 in ganz besonderer Weise. Er erkennt es, er beschreibt es, er zeigt es uns. Und er beschreibt es im Sinn von, so stark wie die einen immer mehr in die eine Richtung gehen, nicht wollen, nicht sollen, so gehen die anderen immer stärker, immer deutlicher, immer sichtbar, immer klarer in die andere Richtung, sagen, wir können und wir wollen. Und dieses Neue, was da entsteht, das muss natürlich jetzt ganz besonders von uns angeguckt werden. Warum? Weil wir ja in gleicher Weise, Gott sei es gedankt, zu denen gehören, und zu denen gehören dürfen, die zu diesem neuen Gottesvolk, zu dieser neuen Gemeinschaft, zu diesen Jesus-Nachfolgern dazugehören können. Und hier in diesem Text ermerken wir, wie uns Lukas die Augen öffnet, den Heiligen Geist, neben aller mehrheitlichen Ablehnung des Evangeliums, das erstaunlich Neue seiner Gemeinde zu entdecken und zu sehen. Wir, stehen vor Lukas 8 und merken, wir sind über die Maßen reich beschenkt. Wir sind über die Maßen reich beschenkt, dass wir zu seiner Jüngerschaft gehören dürfen, zu denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. die nicht zu denen gehören, die ablehnen, nicht zu denen gehören, die außen vor bleiben, sondern zu denen gehören, die mit dabei sind. Habt ihr die Vokabeln erkannt und begriffen? Am Ende ist ein draußen und ein drin. Draußen stehen viele, drinnen steht seine neue Familie. Die neue Familie, die Gottes Wort hört und sieht. Das sind die, die tatsächlich in besonderer Weise in der Mitte, in diesem Gleichnis, nochmal von Jesus eine Erklärung bekommen. Sie werden zum intensiven Hören zusammengerufen. Sie sind eine neue Gruppe derer, die hören. Und natürlich am Anfang, wunderschön, einmalig, nur bei Lukas, diese neue Gruppe, die mit Jesus unterwegs ist. Wir schauen uns das an. Wir schauen uns diese drei besonderen Geschenke, diese drei besonderen Zuwendungen Gottes an, die damit zu tun haben, dass wir zu seiner Jüngerschaft gehören. Da ist zum Ersten diese Gefolgschaft. Ja, zugegebenermaßen ein bisschen altes Wort. Das gebrauchen wir so alltäglich nicht mehr. Ich habe es in einem Kommentar gefunden. Da heißt es, Jesus und sein regelmäßiges Gefolge. Jesus und sein regelmäßiges Gefolge. Und Gefolge war natürlich noch altertümlicher. Also mit Gefolgschaft können wir vielleicht noch gerade noch leben. Und wir brauchen das, damit halbwegs meine Gliederung passt. Denn ich möchte gerne über Gefolgschaft mit euch sprechen, über Hörerschaft mit euch sprechen und über Verwandtschaft mit euch sprechen. Deswegen brauche ich am Anfang die Gefolgschaft. Ihr werdet es überleben. Also sein regelmäßiges Gefolge. Wie kam es denn dazu? Wie kam es denn zu diesem Satz? Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren, ganz kleines Sätzchen, mit ihm. Die waren mit ihm. Und wir stehen vor diesen zwei kleinen Worten und denken, wow, was ist denn da passiert? Die waren einfach mit ihm. Die waren in seinem Gefolge. Die gehörten zu seiner Gefolgschaft. Da muss doch was passiert sein. Man läuft doch nicht einfach mit Jesus mit. Es muss also etwas geschehen sein. Und tatsächlich, wir kennen diese 12, ja. Wir kennen sie aus dem Evangelium. Sie sind uns ja nicht unbekannt. Wir haben ihre Namen, wir haben teilweise ihre Biografie. Vorösterlich, nachösterlich. Sie sind die Gründungslage der Gemeinde Jesu. Alles klar, diese 12er-Gruppe, diese 12 Apostel. Mit ihnen ist etwas passiert. Was ist ihnen passiert? Was ist ihnen geschehen? Jesus ist ihnen passiert. Jesus ist ihnen geschehen. Der ist ihnen ins Leben hineingetreten. Und er ist ihnen so ins Leben hineingetreten, dass sie diesem nicht mehr ausweichen konnten und nicht mehr ausweichen wollten. Sie sind in sein Gefolge, sie sind in seine Nachfolge hineingetreten. Tatsächlich. Wir haben ja teilweise die Berichte. Denken dran und sehen Jesus da am See Genezareth unterwegs sein und diese zwei Brüderpaare, Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus, rufen. Wir sehen ihn da am Zoll, den Levi dazu holen. Wir erleben unterschiedlichste Berufungserfahrungen, die sie gemacht haben. Jesus ist in ihr Leben hineingetreten. Sie haben ihn als den Messias erkannt. Sie haben die rettende Botschaft gehört. Sie haben das bejaht. Sie gehören jetzt dazu. Sie sind von seinem Evangelium, von seinem rettenden Wort erreicht worden. Bei denen ist absolut ein Wunder geschehen. Sie gehören jetzt zu seinem Gefolge. So einfach, so elementar, so schlicht. Sie gehen mit ihm. So weit, so gut, oder? Und jetzt hat Lukas eine absolute Besonderheit. Das hat übrigens nur Lukas. Nur Lukas berichtet uns das, was jetzt in Vers 2 und 3 mitgesagt wird. Er spricht von diesen 12, die mit ihm sind, und dann führt er diesen Bericht fort. Und das ist was ganz Besonderes, was ganz, ganz Wichtiges, dass jetzt unser Lukas hier sagt, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheit, nämlich Maria Magdalena, dann Johanna und dann Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Das nimmt mal eben Lukas so noch mit und berichtet uns mit diesen zwei Versen etwas Sensationelles. Rein von der soziologischen Aspekt her gab es das nämlich bis dahin in Israel einfach nicht. Nein, nicht, dass es nicht Frauen gegeben hätte, die in irgendeiner Art und Weise Kontakt zu einem Rabbi gehabt hätten, die gelehrt gewesen wären, sonst etwas. Das ist nicht das Thema. Aber die in einer solchen Rabbi-Jünger-Beziehung waren, das gab es nicht. Das war nicht möglich. Das heißt, hier praktiziert Jesus etwas, was in seinem kulturellen Rahmen einfach nicht normal war. Das machte man nicht. Und Jesus hat das getan. Lukas macht das eine wunderschöne Selbstverständlichkeit. Er hatte seine 12 und die 12 kannte man. Und dann waren da noch eine ganze andere Reihe von Personen dabei. Und es war eine ganze Reihe von Frauen dabei. Und es waren Frauen dabei, von denen er in Vers 2 sagt, die in gleicher Weise wie die 12 erlebt haben, dass Jesus in ihr Leben hineingetreten ist. Und das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Nicht ihr Geschlecht war der Schlüssel, so dass Jesus in ihr Leben hineingetreten ist, das war der Schlüssel. Egal, ob das 12 Männer waren oder ob das diese Frauen waren. Jesus ist in ihr Leben hineingetreten. Und Lukas kann das sogar noch berichten. Der Gemeinde war das bekannt, was damals mit diesen Frauen passiert war. Und die, eine der bekanntesten Frauengestalten der ersten Gemeinde, war Maria Magdalena. Ja, natürlich. Und wir haben von ihr ganz eindrückliche Berichte. Wir haben sie in diesen Tagen auch gestreift in unserer Pfingstfamilienfreizeit, weil sie im Johannesevangelium ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Als die erste Auferstehungszeugin wird sie uns in Johannes 20 benannt. Jesus hat sie autorisiert, den Jüngern das Evangelium von der Auferstehung weiterzugeben. Und diese Frau, die war natürlich in der ersten Gemeinde bekannt. Und sie hatte eine furchtbare Biografie, eine grauenvolle Biografie. Eine Frau enorm belastet mit Dämonen, ein furchtbares, eingeengtes, versklavtes Leben führen müssen, im Machtbereich der Finsternis und des Todes. Und dann ist Jesus in das Leben dieser Frau hineingetreten und hat deren Leben komett umgekrempelt. Und wenn wir an den Gerasener denken, dann können wir uns vorstellen, was es damals bedeutet, maximal von Dämonen belastet zu sein. Die war gar nicht mehr zum normalen Leben fähig. Höchstwahrscheinlich war sie auch nicht in einem normalen sozialen Bereich noch einsetzbar, lebbar, wohnbar. Wir wissen gar nicht, wie die leben konnte in der Zeit, in der sie unter dieser dämonischen Belastung gelebt hat. Und dann kam Jesus rein. Jesus hat sie neu gemacht. Jesus hat sie befreit. Jesus hat Kolosser 1 bei ihr praktiziert. Sie kam aus dem Machtbereich der Finsternis hinein, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt ist das Leben dieser Frau komplett umgekrempelt worden. Und das hing an dieser Person, das hing an Jesus. Und deswegen lieh sie diesen Jesus nicht mehr. Und deswegen folgte sie ihm nach. Und er hieß das gut. War es das gut? Und das war nicht nur Maria von Magdala. Das war auch eine Frau, die Rang und Stellung hatte. So viel Rang und Stellung, dass wir noch wissen, wie ihr Mann hieß und welchen Job der bei Herodes hatte. Und die hat sich geoutet, indem sie aus ihrem elitären Raum, in Anführungszeichen, hinabstieg und sich einem Rabbi anschloss als Frau. Also noch dämlicher kann man seine Karriere nicht kaputt machen. Aber das war ihr so wichtig. Sie wollte mit diesem Jesus sein. Und deswegen ist diese Johanna, die Frau des Chuzza, tatsächlich auf die Seite von Jesus gewechselt und ist mit ihm unterwegs. Und jeder wusste, auch alle im Medienbereich, wussten natürlich, was für ein Unikum das ist, dass da Jesus mit seinen Männern und mit diesen Frauen unterwegs ist. Und eine Susanna, von der wir nichts weiter wissen, als dass sie der Gemeinde bekannt gewesen sein muss, denn sonst ihr Name nicht erwähnt worden. So wie wir die Namen der Männer kennen, so kennen wir die Namen der Frauen. Die sind mit dabei. Ach, das ist im Grunde genommen das, was wir hier haben, das, was wir hier in Lukas 8 haben, so wunderschön haben, ist die vorösterliche Welt des nachösterlichen Satzes aus dem Galaterbrief, wo Paulus das in der ganz einfachen, elementaren Sprache so sagen kann. Hier ist nicht Mann noch Frau, sie sind allzumal einer, in Christus. Und das wird hier gesetzt. Und deswegen bildet sich hier eine völlig neue Gemeinschaft aus, derer, die Jesus Christus erlebt haben, Männer und Frauen in gleicher Weise, die Jesus Christus erlebt haben. Was für ein schöner, wunderschöner Text. Und jetzt sind sie in seinem Gefolge. Und von diesen Frauen ist zu sagen, um das nur zu vervollständigen, dass ihre Gefolgschaft diesem Jesus nach von außergewöhnlicher Schönheit und Klarheit ist. Denn wir hören aus den anderen Evangelien, dass es genau diese Frauen unter anderem waren, die am Kreuzesgeschehen in größerer Nähe zu Jesus standen, als die ansonsten so wichtige Männerbagage. Sie stellten sich ganz bewusst und outeten sich damit auf ganz besondere Weise, indem sie unterm Kreuz bei Jesus standen. Und was haben sie auch noch getan? Sowohl hier als auch im Markus-Evangelium haben wir ein ganz erstaunliches Verb, das nun nicht nur für die Frauen gilt, das für alle gilt in der Gefolgschaft. Sie dienten ihm. Das Wort dahinter, das kennen wir alle. Da ist das Wort von der Diakonie. Das heißt, das Dienen nicht nur untereinander, sondern das ganz bewusste Dienen für diesen Jesus. Und das erfolgt hier, so lesen wir, mit ihrer Habe. Die Art des Dienens, die ist verschieden. Wenn ich keine Habe habe, kann ich auch nicht mit Habe dienen. Wenn ich aber Habe habe, kann ich mit Habe dienen. Und das haben die gemacht. Und wir wissen natürlich, dass eine Frau wie die Johanna, die Frau des Verwalters Frutza vom Herodes, jetzt nicht gerade auf dem Bürgerlevel war. Sie hatte ja ein anderes Einkommen, die konnte mit was anderem arbeiten und operieren. Und sie und viele andere, lesen wir, haben das Unternehmen Jesu finanziert. Hochinteressant, bis in die erste Gemeinde hinein, wie Gemeinde und Finanzen ein eigenes Thema, kann ich abkürzen, sie diente ihm. Vor kurzem ist auf der La Hue das Testament einer Frau gelandet, in der sie uns mit vielen anderen christlichen Werken teilhaben lässt an ihrem Geld, nachdem sie gestorben ist. Und dieses Testament schließt mit folgendem Satz. Die Bibel, Doppelpunkt, sie dienten dem Herrn Jesus Christus mit ihrer Habe, Unterschrift. Ich fand das so bewegend. Das war der letzte Satz. Das war der letzte Satz von dieser Frau. Die Bibel, Doppelpunkt, sie dienten dem Herrn Jesus Christus mit ihrer Habe. Unterschrift. Und dann ist sie in den Himmel abmarschiert. Ich gehöre zu seiner Gefolgschaft. Ich gehöre zu seiner Gefolgschaft. Wie ist das passiert? Wie ist es bei dir, bei Ihnen? Wie ist es passiert? Wir wissen es noch, wie es passiert ist. Und wir können nicht mehr anders. Wir sind mit ihm. Egal ob Männer oder Frauen, wir sind mit ihm. Und wir, die wir in seinem Gefolgschaft jetzt sind, für uns nimmt Lukas ein einziges Verb. Sie dienten ihm. Sie dienten ihm. Und so steht über diesem Text, dieser Formierung der neuen Gottesgemeinschaft, ist der schlichte Satz über der Woche, die vor uns liegt. Herr Jesus, wo kann ich dir mit was von mir einen Dienst tun in deinem Gefolge? Ist doch ein ganz einfacher Satz, oder? Wo kann ich dir, Herr Jesus, mit dem, was ich habe, dir in deinem Gefolge einen Dienst tun? Und er hat diese besondere Fähigkeit in deinem, meinem, unser Leben durch die Leitung des Heiligen Geistes, da uns sehr wohl seine Klarheit zu geben. Wo wir zum Ausdruck kommen dürfen, Ausdruck bringen dürfen. Herr Jesus, ich diene dir. Ich gehöre zu deiner Gefolgschaft. Und dann natürlich klar, in der Mitte, dick in der Mitte, textlich dick in der Mitte, unübersehbar, das uns allen bekannte, schon berührte Gleichnis vom Sämann. Aber ich möchte heute auf eine Besonderheit hinweisen. Nämlich nachdem Jesus der Menge das Gleichnis gesagt hat, gibt es nun eine zweite Lehrunterweisung. Haben wir das gesehen? Es gibt eine Menge, die das Gleichnis hört, und dann gibt es eine interne Versammlungsszene, wie es so schön im Theologendeutsch heißt. Eine interne Versammlungsszene. Und die interne Versammlungsszene, die sagt, meine Jünger, kommt nochmal zusammen. Gleichnis ist gesagt, jetzt für euch. Nur für euch. Und bei diesem nur für euch kommt der Spitzensatz, der absolute Spitzensatz. Und den darf man nicht überlesen, den wollen wir nicht überlesen. Denn von dem Satz leben wir jeden Tag. Denn es heißt ja tatsächlich, dass Jesus sagt, euch ist es gegeben. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Das ist nicht nur, ihr seid halt ein bisschen klüger, ihr habt's halt drauf, ihr seid halt besser, sondern Es ist dieses klassische Passiv Divinum, das heißt das göttliche Geschenk. Gott hat euch das gegeben. Ihr habt eine unglaubliche, besondere Befähigung bekommen. Ihr könnt nämlich hören. Das ist etwas Sensationelles. Hören im ganzen biblischen Sinn. Hören ist die Schlüsselqualifikation der Jesusgemeinschaft. Ganz eindeutig. Denkt an das große Bekenntnis Israels, Schma Israel, höre Israel. Wenn Israel nicht hören kann, ist sowieso alles vergesslich. Sie müssen hören und nicht nur akustisch, das ist das geringste Problem. Nicht nur verstandesmäßig, kriegt man auch hin. Sondern hören ist ein viel komplexerer Vorgang. Hören, das wissen wir doch von diesem Sämann. Hören heißt gutes Land haben und tatsächlich erleben, dass das Wort auf guten Boden fällt. Es hören und behalten an dem Herzen. Es hören und tun, das sind doch die Vokabeln, die wir kennen, bis hin zum Jakobusbrief, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Wir kennen diese Sprache. Und jetzt sagt hier Jesus, euch ist es gegeben. Empfinden wir uns so? Haben wir doch dieses Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet, dass wir zu denen gehören dürfen, die tatsächlich in die Lage versetzt sind, richtig zu hören. Das ist ein absolutes Geschenk. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass im Kapitel 11 im Lukas-Evangelium, dass Jesus so sagt, selig gepriesen werden die. Selig gepriesen sind die, die das Wort hören und bewahren. Selig gepriesen. Du gehörst absolut glücklich zu Preisenden, zu den besonders zu Nennenden, wenn diese Fähigkeit, die der lebendige Gott geschenkt hat, dass Worte von ihm in deinen Kopf, in dein Herz, deine Hände, deine Füße, dein Leben hineingehen. Du darfst hören. Wow. Und wir sagen, ja, machen wir auch. Ich versuche es morgen nochmal da die 2 Minuten reinzukriegen. Wenn die Losung nicht so lang ist, schaffe ich sie am Stück. Denkt andersrum, er sieht das ganz anders. Er sagt nicht jetzt, hör mir doch mal zu, sondern du gehörst zu den Bevorzugten, denen Gott es geschenkt hat, seine Stimme zu hören. Johannes 10. Wir haben so intensiv miteinander jetzt 14 Tage lang das Johannesevangelium durchdacht und durchschritten. Und Johannes 10 sagt es uns doch, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das ist die Beschreibung für so ein Schaf, das es hört. Ich kann hören. Ja, tatsächlich, jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder los. Jetzt lese ich noch einmal natürlich, ach, keine Sorge, nicht in der Länge. Aber jetzt lese ich noch einmal natürlich das Gleichnis vom Sämann. Und jetzt stimmt natürlich der Satz, den Tillige gesagt hat. Vielmehr ist es so, dass jetzt jeder Einzelne das ganze vierfache Ackerfeld in sich trägt. Ja, leider. Es ist also nicht nur ein Thema der Missionsverkündigung. Es ist nicht nur ein heilsgeschichtliches Thema. Das Thema vom vierfachen Ackerfeld ist unser Thema. Unser Thema. Die wir in Christus sind, wir in Christus sagen wieder neu, ja, ich möchte nicht Weg, nicht Fels, nicht Dornen sein. Und dass das vor uns schon gedacht wurde, das kann man an den alten Liedern erkennen. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Saatkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt, präge meinem Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Wir wissen eben tatsächlich, ja, wir wissen es, das alles ist kein Selbstläufer. Ja, das wissen wir. Und dass das kein Selbstläufer ist, das macht jetzt hier Jesus im Lukas-Evangelium besonders deutlich durch die Anschlussbeispiele. Denn in Anschlussbeispielen sagt er jetzt zuerst, niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern setzt es auf einen Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Und er, Jesus, ist das Licht und sein Wort ist das Licht. Wir kennen die meisten von uns diesen wunderschönen Satz aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Läuterung und ein Licht auf meinem Wege. Und Licht muss eben zu sehen sein, das verbirgt man nicht. Und jetzt ist Jesus da und bringt das Licht und er will, dass es jetzt in die Öffentlichkeit hineingeht. Und deswegen heißt es in Vers 17, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen soll. Das darf raus, das darf weitergesagt werden. Es ist keine Geheimbotschaft. Botschaft, der missionarische Aspekt vom Sämann wird deutlich, aber auch der ganz persönliche Aspekt von jedem einzelnen Glaubenden. Seht nun darauf, wie ihr zuhört. Nämlich, wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Es ist zum einen also eine Riesenchance. Jede Wortaufnahme von Jesus Christus enthält eine Chance. Und jede Wortaufnahme von Jesus enthält eine Warnung. Das ist so. Wort hat Chance und Wort enthält Warnung. Hört richtig zu, hört gut zu. Und tatsächlich, das sagt er uns, den Jesusleuten, dass wir diese Worte, die er bekommt, wahrnehmen, damit es zu einem Wachstum kommt. Wer da hat, dem wird gegeben. Wenn aber nicht gut zugehört wird, dann wird das, was er meint zu haben, auch noch genommen. Weil Wort Gottes bleibt immer Wort Gottes, das gehört immer ihm. Wir sind nicht in einer Selbstverständlichkeit in dem Hörraum unseres Gottes. Es ist ein Geschenk, mit dem ich wuche, mit dem ich tatsächlich auch versuche, Wachstum zu haben. Und darauf machte Jesus besonders aufmerksam. Hör richtig gut zu. Und dann ist diese Bitte eine ganz ernste Bitte. Mache mich zum guten Lande. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Saatkorn auf mich fällt, bitte Herr. Und das darf man sehen, das darf man erleben, das darf man auch erfahren, auch in den Tagen, die vor uns sind. Kommt Wort Gottes an, bleibt Wort Gottes da, bewirkt Wort Gottes Schritte, dann ist das gutes Land. Ich gehöre nicht nur zu einer Gefolgschaft, und ich gehöre nicht zu seiner Hörerschaft, sondern, letztes Bild, ich gehöre auch zu seiner Verwandtschaft. Ich gehöre zu seiner Verwandtschaft. Nochmal so ein Theologensatz, dann ist genug für heute. Das Wort Gottes hat somit familiarisierende Kraft. Ich habe noch nie dieses Adjektiv gehört, familiarisierend oder Partizip, noch nie gehört. Man kann es auch einfacher sagen. Einfacher wäre, Wort schafft Familie. Klar? Wort Gottes schafft Familie, schafft Gottes Familie. Wie komme ich zur Gottes Familie? Ihr seid gezeugt, sagt nachher Petrus, durch das Wort Gottes. Ach so, dieses Wort hat eine familienstiftende Kraft, weil jetzt das Wort bei mir dazu wird, dass der Heilige Geist einsieht, gehöre ich jetzt fortan zur Familie. Ich gehöre dazu. Und deswegen ist das ein so kleines, aber so eindrückliches Bild, dass es da einen draußen gibt, wo die Ursprungsfamilie steht. Und ich bin drinnen, und der ich eigentlich gar nicht zur Ursprungsfamilie gehöre, werde doch von Jesus als Familienmitglied bezeichnet. Und diese Würde, die lasse ich mir nicht nehmen. Glaub mir, den Platz gebe ich nicht mehr auf. Wenn er mich als Familienmitglied bezeichnet, wenn er mich mit reinnimmt, wenn er, Hebräerbrief, sich nicht schämt, mich Bruder zu nennen, wenn er mich mit in diese Weise hineinnimmt, das werde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Wir gehören zu dieser Gottesfamilie. Wir haben Gott als unseren Vater. Wir haben Jesus in dieser Bruderrolle und sind Geschwister. Und das gehört in eine ganz neue Familienwelt hinein. Das ist besser, wichtiger, heiliger, zentraler als all die uns geschenkten, gestifteten, wichtigen, notwendigen, eigentlichen Familienzusammenhänge, in denen wir hier so sind und leben. Die Familie, die Gottesfamilie, das dazugehören dürfen zu diesem Gott. Und ich werde das mir nicht nehmen lassen, mit ihm zusammen zu sein, meinen Familienstatus zu genießen und auch das immer wieder bewusst raushängen zu lassen, dass ich nicht draußen bin, sondern dass ich drinnen bin und dass ich es sehr gut drinnen finde. Und ich deswegen meinen Platz in dieser Familie schön halten werde. Erkennen wir sie? Diese neuen Strukturen, erkennen wir sie? Wie Lukas etwas entstehen sieht, bei allem Trennen, allem Scheiden, allem begrenzten Erfolg des Wortes Gottes. Wir erkennen sie. Wir erkennen die Gefolgschaft und sagen, Jesus, du bist in mein Leben hineingetreten und dafür danke ich dir. Und ich werde diese Woche durch deinen Heiligen Geist so gelenkt werden, dass du mir zeigst, mit was ich dir in deinem Gefolge dienen kann. Wir kennen sie, diese Hörerschaft und dieses Gegeben, dieses wunderschöne Gegeben. Du hast etwas bekommen, du hast die Fähigkeit zu hören. Nimm diese Fähigkeit als ein besonderes Vorrecht, als ein besonderes Geschenk an. Lass das Hören in diesen Tagen zum Tun und zum Bewahren und zum guten Land und zum Fruchtbringen führen. Und du gehörst mit mir zur Verwandtschaft. Familie, Familie, Gottes Familie. Wissen um meinen Vater im Himmel, um Jesus Christus, der sich nicht schämt, mich, dich, Bruder, Schwester zu nennen. Und wir in ihm tatsächlich mit großer Freude in dieser inneren Beziehung zu unserem Gott leben können. Jüngerschaft, das sind richtig große Geschenke. Jüngerschaft, das ist Gefolgschaft, Hörerschaft, Verwandtschaft. Auch in dieser Woche sind wir einfach mit ihm. Kommt, wir beten. Manchmal, Herr Jesus Christus, können wir es immer noch nicht fassen, nicht verstehen, dass das uns so erreicht hat. Wir stehen manches Mal vor unserer eigenen Biografie und kriegen es nicht auf die Reihe, warum du in unser Leben hineingetreten bist, warum du uns berührt hast, warum du bei uns angekommen bist. Und wir danken dir einfach für dieses Geschenk. Wir danken dir für diese Gnade, für dieses Vorrecht, für diese Wahl und welche Worte und Welten auch immer uns dazu einfallen. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Und das kann ja richtig gut sein, dass heute Morgen der eine, die andere hier sind und sagt, ja, das gilt mir noch nicht. Dann sind wir so froh, dass du die Türen nicht zugemacht hast, sondern dass du einlädst, ganz bewusst einlädst, in diese Gemeinschaft mit dir hineinzutreten. Und dann danken wir dir, dass wir so zu deiner Gefolgschaft gehören dürfen, dass egal ob Mann oder Frau, wir dir dienen dürfen mit dem, was du uns gegeben und geschenkt hast. Und es ist unser Gebet, dass du uns in diesen Stunden und Tagen die Augen öffnest, dass wir etwas erfahren von der Lenkung deines guten Heiligen Geistes, wo du unser Bitten erhörst, dass du uns zeigst, wo wir mit was dir in deinem Gefolge dienen dürfen. Und dann, Herr, dann haben wir so viele Jahre und Jahrzehnte Erfahrung gemacht mit diesem besonderen Vorrecht des Hörenkönnens. Und wir danken dir für jede richtig gute Hörerfahrung mit dir. Und auch da haben wir eine ganz ernst gemeinte Bitte an dich, dass auch in diesen Tagen, die vor uns liegen, es zu dieser Art von Hören kommt. Nicht zum Hören mit Weg und mit Dornen und mit Steinen. Das Hören, das wollen wir nicht noch mehr. Wir wollen dieses Hören mit diesem guten Land. Bitte schenk uns das. Lass uns erkennen, wie dein Wort auf gutes Land fällt, bewahrt wird, zur Tat führt und Frucht bringt. Und dann, Herr, danken wir dir, dass wir zu deiner Familie uns zählen dürfen. Und dieses Familienrecht, das beschenkt uns über die Maßen. Und wir sind glücklich, Familienmitglieder sein zu dürfen. Und du weißt, dass wir das manches Mal einfach vergessen. Erinnere uns dran, dass wir drin sind, dass wir zu dir gehören, dass wir diesen Adel, diese Schönheit, diese Nähe haben, Gottes Familie sein zu können. Danke für diese besonderen Geschenke unseres Lebens mit dir. Und nun, Herr Jesus, kommen wir durch dich zu deinem Vater und zu unserem Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, ja auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.